Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In Nordrhein-Westfalen wird es kein rot-rot-grünes Regierungsbündnis geben. SPD und Grüne erklärten die Gespräche mit der Linkspartei gleich nach der ersten Runde heute für gescheitert. Koalitionsverhandlungen sind damit vom Tisch. Bei der Landtagswahl am 9. Mai hatten SPD und Grüne eine eigene Mehrheit knapp verfehlt und wären auf einen dritten Partner angewiesen. Die SPD will nun mit der CDU die Chancen für eine Regierungsbildung ausloten.
SPD, Grüne und Linke, nur auf dem Türschild sind sie vereint. Für eine rot-grün-rote Regierung aber gibt es keine Zukunft. So viel ist nach fast 5 Stunden Sondierung klar. Gescheitert ist das Bündnis aus Sicht von SPD und Grünen, unter anderem am Verhältnis der Linkspartei zur DDR.
Es sind relativierende Äußerungen gefallen, die aus unserer Sicht nicht tragfähig sind und die auch durch keine Formel Kompromisse zu überdecken sind.
Damit enden auch die gemeinsamen Sondierungsgespräche von SPD und Grünen.
Wir haben bereits ein Einladungsschreiben an die CDU herausgegeben und sie zu Sondierungsgesprächen mit der SPD an dieser Stelle eingeladen.
Die Linke hat eine ganz andere Sicht auf die Sondierung. Man sei bereit gewesen, den Satz zu unterschreiben. Die DDR war keine Demokratie, sondern eine Diktatur. Die Gründe für das heutige Scheitern seien nur vorgeschoben.
Vor allen Dingen sind wir aber natürlich enttäuscht, dass ein möglicher Politikwechsel in Nordrhein-Westfalen nicht stattfinden kann, weil SPD und Grüne vorgeschobene Gründe nach vorne geschoben haben, die überhaupt keine inhaltliche Basis haben.
Die FDP reagierte noch am Abend. Man bereite sich weiter auf den Weg in die Opposition vor.
Zur politischen Situation in Nordrhein-Westfalen jetzt direkt aus Düsseldorf, Christian Feld.
Vor wenigen Minuten hat sich der amtierende Ministerpräsident und CDU-Chef Jürgen Rüttgers geäußert. Er hat gesagt, er freue sich, dass die SPD sein Gesprächsangebot angenommen habe und er stehe natürlich auch zur Verfügung. Auf die Frage, ob er denn auch als Ministerpräsident zur Verfügung stehe, hat er nicht geantwortet. Auf jeden Fall steht hier in Düsseldorf ein weiterer Machtpoker an, denn beide Parteien, sowohl die CDU als auch die SPD, beanspruchen das Amt des Ministerpräsidenten für sich. Und damit zurück nach Hamburg.
Das Bundesfinanzministerium setzt den Rotstift an. Ressortchef Schäuble drängt seine Kabinettskollegen zu kräftigen Einsparungen in den Einzelressorts und hat bereits konkrete Vorschläge gemacht. Die größten Beiträge müssen Verteidigungsminister zu Guttenberg und Verkehrsminister Ramsauer leisten. Hintergrund der Sparbemühungen ist unter anderem die 2011 in Kraft tretende Schuldenbremse.
Bisher war Sparen für die Regierung ein abstrakter Begriff. Jetzt geht es ans Eingemachte. In einem blauen Brief an alle Ministerien teilt Finanzstaatssekretär Gatzer mit, wie viel die einzelnen Ressorts in den nächsten Jahren einsparen müssen. Und die Beträge sind gewaltig.
Da müssen wir unseren Teil tun. Das werden wir machen. Wir haben eine Schuldenbremse im Grundgesetz, die wird eingehalten. Was das genau bedeutet, das werden wir in der Kabinettsklausur am 6. 7. Juni miteinander besprechen.
Die Sparvorgaben treffen alle Häuser, aber unterschiedlich hart. Während Bildung und Arbeit fast ungeschoren bleiben, soll das Verteidigungsministerium den Gürtel kräftig enger schnallen. 600 Millionen im nächsten Jahr, 2013 dann sogar 1,3 Milliarden.
Zunächst mal sind Briefe keine Verhandlungen, sondern Briefe. Und gleichzeitig müssen wir aber natürlich mit Blick auf die nächsten Generationen uns alle Sparbemühungen unterwerfen. Für die Bundeswehr gilt noch Folgendes, dass im Einsatz, was den Leib und den Leben der Soldaten anbelangt, da darf es keine Kompromisse geben.
Kompromisse muss der Verkehrsminister machen. Er soll dann gute 600 Millionen einsparen. Bildung und Forschung seien wichtig.
Ich hätte aber keinerlei Verständnis, wenn beim Infrastruktursektor, Verkehr, Bau und so weiter, unverhältnismäßig reingeschlagen werden soll. Das geht nicht.
Sparzwang und die Folgen für die Konjunktur gegeneinander abwägen, das steht jetzt für Kanzlerin und Finanzminister an. Denn der blaue Brief aus dem Hause Schäuble ist erst der Anfang. Weitere Sparmaßnahmen sind geplant. In den Haushaltseinzelgesprächen wird dann wohl um jeden Euro gerungen.
Die Bundesregierung strebt eine enge internationale Abstimmung bei der Regulierung der Finanzmärkte an. Auf einer eigens dafür anberaumten Konferenz in Berlin forderte Kanzlerin Merkel ein gemeinsames Handeln der G20-Staaten. Im Juni findet in Toronto der Gipfel der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer statt. Merkel will auf dem Treffen für eine globale Finanzmarktsteuer werben. Gastgeber Kanada reagierte ablehnend.
Für die Kanzlerin und den Finanzminister war es ein Vorgeschmack auf die Kämpfe auf dem nächsten G20-Gipfel.
Kanada und andere Teilnehmer der Finanzmarktkonferenz in Berlin machten keinen Hehl aus ihrer Skepsis gegenüber Steuern auf Finanzmärkte. Angela Merkel appellierte an internationale Solidarität.
Wenn es dann wieder drei Länder gibt, die sagen, aber wir sind davon nicht betroffen, dann ist das extrem frustrierend und kann uns letztlich nicht voranbringen. Das ist also meine Bitte. Lassen Sie uns ein gemeinsames Signal der Stärke ausgeben auf dem G20-Gipfel.
Innenpolitisch zerbricht an der Frage der Besteuerung der Finanzmärkte voraussichtlich eine regierungsübergreifende Mehrheit für das Euro-Rettungspaket. Union und FDP wollen zustimmen, doch die Grünen wollen sich bei der morgigen Abstimmung enthalten. Sie kritisieren den Zeitdruck und unzureichende Informationen. Auch die SPD kündigt Stimmenthaltung an. Sie vermisst schriftliche Zusagen für eine Finanzmarktbesteuerung.
Es kann keinen Blankoscheck geben für eine Bundesregierung, die ihren Pflichten gegenüber dem Parlament in den vergangenen Wochen nicht nachgekommen ist.
Der Finanzminister verteidigte sich heute gegen Vorwürfe, Deutschland sei beim Verbot ungedeckter Leerverkäufe vorgeprescht.
Wenn man den Sumpf austrocknen will, darf man nicht die Frösche fragen. Dass also Marktteilnehmer nun nicht begeistert sind, wenn ihre Möglichkeiten zu unverantwortlichen Spekulationen ein Stück weit begrenzt werden, das muss man nicht unbedingt zu ernst nehmen.
Der Finanzminister bekam heute zu spüren, dass deutsche Alleingänge bei der Regulierung der Finanzmärkte seine Situation nicht leichter machen. Bis zu einer wirksamen Besteuerung von Spekulanten ist es noch ein weiter Weg. Sollte beim G20-Gipfel im Juni erwartungsgemäß keine Einigung erzielt werden, will die Bundesregierung mit den europäischen Partnern verhandeln.
Familienministerin Schröder treibt ihre Pläne für eine Familienpflegezeit voran. Schon nächstes Jahr soll nach ihrem Willen gelten, wer Angehörige pflegt, der kann befristet halbtags arbeiten für 3/4 des Gehalts. Ausgeglichen wird das später durch geringeren Verdienst bei voller Arbeit. Bedenken der Wirtschaft will die Ministerin ausräumen. Damit Betriebe für pflegende Mitarbeiter nicht in Vorleistung gehen müssen, soll der Staat einspringen über die KfW-Bankengruppe.
Rund 1 Million Deutsche pflegen Angehörige zu Hause, dass sie weiter Teilzeit arbeiten können. Darauf soll es ein gesetzliches Recht geben, und zwar ohne, dass sie oder die Arbeitgeber draufzahlen. Die Bundesfamilienministerin stolz auf ihr akribisch durchgerechnetes Modell.
Wir werden uns von der Illusion verabschieden müssen, jedes Problem mit mehr Geld lösen zu können. Wir brauchen neue Wege, um den Sozialstaat zukunftsfähig zu machen. Und die Familienpflegezeit ist ein neuer Weg.
Der Rechtsanspruch gilt für bis zu 2 Jahre. Für 50-prozentige Arbeitszeit gibt es 75% des Gehalts. Sobald wieder Vollzeit gearbeitet wird, gibt es weiter nur 75% Lohn, bis die Differenz abgearbeitet ist. Kann jemand nicht in den Job zurückkehren, soll eine vorher abgeschlossene Versicherung das fällige Geld zurückzahlen. Wirklichkeitsfern findet die Opposition das Modell.
Ich halte das für zu kurz gesprungen. Die durchschnittliche Pflegezeit in den Familien beträgt 3 bis 3,5 Jahre. Da ist mit 2 Jahren nicht geholfen.
Die Aussicht auf einen Rechtsanspruch der Arbeitnehmer kommt wiederum bei den Unternehmern nicht gut an.
Uns geht es darum, dass Betriebe nicht verpflichtet werden, diese 75% zu zahlen, sondern dass man betriebliche Vereinbarungen schließen kann.
Um der Wirtschaft entgegenzukommen, will die Ministerin dafür sorgen, dass die KfW-Bankengruppe bei der Vorzahlung des Lohns hilft. Noch wird an dem Gesetz gefeilt. In Kraft treten könnte es frühestens in einem Jahr.
Für mehr als 500.000 Menschen, die beruflich in der Pflege arbeiten, soll spätestens von August an ein Mindestlohn gelten. 7,50 Euro im Osten und 8,50 Euro im Westen sind zunächst die Lohnuntergrenzen, wie Arbeitsministerin von der Leyen mitteilte. Möglich wird der Pflegemindestlohn durch einen Kompromiss mit der FDP. Sie hat eine Befristung bis Ende 2014 durchgesetzt. In der thailändischen Hauptstadt Bangkok herrscht gespannte Ruhe. Einen Tag, nachdem das Militär das von Regierungsgegnern besetzte Geschäftsviertel gewaltsam geräumt hatte. Die Armee hat nach eigenen Angaben das Stadtzentrum unter Kontrolle. Feuerwehr und Stadtverwaltung haben mit den Aufräumarbeiten begonnen. Die sogenannten Rothemden hatten mehr als 30 Gebäude in Brand gesteckt.
Das Kaufhaus Central World, Symbol des modernen Bangkok, ausgebrannt. Heute Morgen Löscharbeiten an vielen Stellen der Stadt. In der vergangenen Nacht hatte sich die Feuerwehr nicht ins Einkaufsviertel gewagt, aus Angst vor Scharfschützen. Am frühen Morgen gab es im Zentrum des lange von den Rothemden besetzten Gebietes noch einige Schusswechsel, am Mittag nicht mehr. Gespenstisch leer, das Lager der Rothemden. Sechs Leichen lagen in einem Tempel im zuvor besetzten Gebiet. Wie die Menschen umkamen, ist doch am Abend noch unklar. Einige hundert Demonstranten waren in den Tempel geflohen, als der Sturm des Militärs auf das besetzte Gebiet begann. Jetzt dürfen sie abziehen. Bei Durchsuchungen hier und an anderen Plätzen des Rothemdenlagers findet die Polizei Waffen und Sprengkörper. Die meisten Führer der Rothemden sind in Haft. Die einfachen Anhänger dürfen heimkehren in ihre Provinzen auf dem Land. Die Regierung stellt dafür Busse zur Verfügung. Wo in der vergangenen Nacht Barrikaden brannten, Telefonzellen zerschmettert und Regierungsgebäude angezündet wurden, beginnt das Aufräumen. Überall bewaffnetes Militär in der Stadt. Die Regierung traut offenbar selbst dem Frieden nicht. Sie verlängerte die nächtliche Ausgangssperre um 3 weitere Tage.
Bangkok wirkt verkatert heute Abend. Von Erleichterung über das Ende der Stadtbesetzung oder gar Freude über die vom Militär erkämpfte Normalität ist nichts zu spüren. Die Menschen in den Straßen wirken besorgt. Es herrscht allenthalben die Furcht, dass die jetzt erzwungene Ruhe von kurzer Dauer sein wird.
Erstmals nach der Explosion der Bohrinsel im Golf von Mexiko vor einem Monat ist Öl großflächig an der Südküste der USA angeschwemmt worden. Im Bundesstaat Louisiana trieb es in die Sumpfgebiete an der Mündung des Mississippi. Der Gouverneur von Louisiana, Jindal, sagte, er rechne jetzt damit, dass noch mehr Öl die Küste erreichen werde. In etwa einer Woche könnte es auch in Florida angespült werden. Die Fluggesellschaft Ryanair darf in Deutschland keine zusätzlichen Gebühren für die Zahlung mit gängigen Kredit- oder Geldkarten erheben. Das entschied der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Ryanair erbringe für die Extrakosten keine Leistung, hieß es unter anderem in der Urteilsbegründung. Das Gericht befand aber auch, dass die Fluglinie nicht verpflichtet werden könne, Bargeld anzunehmen. Geklagt hatte der Bundesverband der Verbraucherzentralen.
Wer mit der Fluglinie Ryanair in Deutschland startet oder landet, der kann sein Ticket nicht bar bezahlen. Die allgemeinen Beförderungsbedingungen schließen das aus. Gebucht wird daher fast ausschließlich online. Die Zahlung erfolgt per Kreditkarte. Für diese Zahlung mit einer gängigen Kreditkarte aber verlangte das Unternehmen eine Zusatzgebühr von bisher 4 Euro. Und zwar pro Fluggast und einfachem Flug. Keine Barzahlung und dann auch noch Zusatzgebühren, monierte der Anwalt der Verbraucherzentrale.
Wenn der Fluggast verpflichtet ist, seinen Flugschein bargeldlos zu zahlen, dann kann es nicht richtig sein, dass der Fluganbieter vom Fluggast dafür, dass er eine Kartenzahlung leistet, eine zusätzliche Gebühr verlangt.
Das sahen die Bundesrichter auch so, gingen aber einen Mittelweg. Den Ausschluss der Barzahlung erlaubten sie. Der Grund, die Benachteiligung für Fluggäste sei nur gering. Dann eine klare Unterstützung für die Verbraucherzentrale zu den Zusatzgebühren.
Der Bundesgerichtshof hat Ryanair untersagt, dem Kunden für Kartenzahlung oder Kreditkartenzahlung weitergehende Gebühren abzunehmen.
Eine von Ryanair angebotene gebührenfreie Zahlungsart genügte den höchstrichterlichen Anforderungen nicht. Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs geht über den Einzelfall hinaus, denn die Kernaussage der Bundesrichter dürfte auch für allgemeine Geschäftsbedingungen von anderen Fluglinien zutreffen. Nämlich, dass dem Kunden eine Zahlungsart angeboten werden muss, bei dem er kein zusätzliches Entgelt dafür hinlegen muss, dass er überhaupt zahlt.
Die Versteigerung neuer Mobilfunkfrequenzen ist beendet. Nach Angaben der Bundesnetzagentur nahm der deutsche Staat knapp 4,4 Milliarden Euro ein. Die Frequenzen, die durch Umstellung auf Digitaltechnik frei geworden sind, waren wegen ihrer großen Reichweite besonders begehrt. Mit ihnen lässt sich der ländliche Raum besser mit schnelleren Internetverbindungen versorgen. Die Deutsche Telekom, Vodafone und O2 erhielten den Zuschlag. E-Plus ging leer aus.
Die iranische Anwältin, Menschenrechtlerin und Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi ist am Abend mit dem Internationalen Demokratiepreis Bonn ausgezeichnet worden. Mit dem Preis würdigt die Jury den unerschrockenen Einsatz der 62-Jährigen für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit im Iran, heißt es in der Laudatio. Mit dem neu geschaffenen Preis werden seit 2009 Menschen geehrt, die sich um Demokratie und Menschenrechte in ihrem Land verdient gemacht haben.
In Frankreich sorgt einer der bislang größten Kunstdiebstähle für Aufsehen. Aus dem Pariser Museum für moderne Kunst haben Unbekannte 5 Gemälde gestohlen, darunter Werke von Picasso und Matisse. Die Werke haben einen geschätzten Wert von knapp 100 Millionen Euro.
Das Pariser Museum für moderne Kunst im Ausnahmezustand. Spurensicherung an den leeren Rahmen der 5 gestohlenen Meisterwerke. Jedes Detail zählt, denn der spektakuläre Kunstraub stellt die Stadt Paris vor große Rätsel. Das Gebäude wurde von 3 Nachtwächtern bewacht. Dennoch konnten die Diebe unbemerkt durch dieses Seitenfenster eindringen und millionenschwere Beute machen. Werke von Pablo Picasso, dem französischen Maler Henri Matisse und dem Italiener Amedeo Modigliani sind Teil der Beute. Der Pariser Kulturdezernent zeigte sich heute entsetzt. Das ist ein sehr ernsthaftes, schweres Verbrechen. Es betrifft das kulturelle Erbe der ganzen Menschheit, weil es sich um bedeutende Werke der größten Maler handelt. Am Abend musste die Stadt Paris einräumen, dass die Alarmanlage des Museums seit Wochen defekt war. Die Videokameras hingegen hätten funktioniert, doch über mögliche Aufnahmen der Täter wurde noch nichts mitgeteilt. Das Museum für moderne Kunst in Paris soll bis auf Weiteres geschlossen bleiben.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 21. Mai.
Der Nordwesthälfte Deutschlands beschert Hochdruckeinfluss morgen schon recht freundliches Wetter, während das Balkantief im übrigen Land noch für viele Wolken sorgt. Und die haben auch noch Regen, Schauer und Gewitter im Gepäck. Heute Nacht ist es im Nordwesten und Westen meist klar und trocken, örtlich bildet sich Nebel, sonst überwiegend wolkenverhangen, stellenweise fällt Regen. Am Tag halten sich im Osten und Südosten noch viele Wolken, hier und da gibt Schauer, später sind auch ein paar Gewitter dabei. Ansonsten recht freundlich mit meist nur lockeren Wolken und längerem Sonnenschein. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Nordwest- bis Nordwind, der in Schauer- und Gewitternähe böig auffrischt. In der Eifel heute Nacht kühle 4, an der Spree bis 12 Grad. Morgen 16 bis 22, südlich der Donau nur 13 bis 15 Grad. Am Pfingstwochenende eine meist freundliche Mischung aus Sonne und Wolken, dabei wird es deutlich wärmer. Im Südosten sind noch Schauer und Gewitter möglich. Ab Montag wird es dann von Norden her langsam wieder kühler und unbeständiger.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 22.30 Uhr. Darin nach der Absage an Rot-Rot-Grün. Wie geht es weiter in Nordrhein-Westfalen? Fragen von Tom Buro an die SPD-Landesvorsitzende Hannelore Kraft.